Seit 2 Jahren herrscht im Sudan Krieg.
Bei einem Luftangriff der Armee im Sudan hat es offenbar viele Tote gegeben.
Die Zivilbevölkerung attackiert.
And the fighting has triggered the biggest humanitarian crisis in the world.
Die Vereinten Nationen sprechen von der größten humanitären Krise auf der Welt. Und genug Hilfe zu organisieren, ist eine Riesenherausforderung.
Es ist schwieriger geworden. Es war nie einfach, aber jetzt auf jeden Fall.
Das sagt Sarah vom UNHCR.
Es ist irgendwie, als ob man auf der Stelle rennt oder 2 Schritte vor und 5 zurück. Es ist manchmal wirklich schwierig.
Wie sie und ihr Team trotzdem versuchen zu helfen und was da im Sudan eigentlich abgeht, das ist unser Thema heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Was bedeuten die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, für Einzelne ganz konkret? Das fragen wir uns bei Unboxing News. Wir liefern euch persönliche Perspektiven und ordnen das Ganze auch ein. Der Sudan, der liegt im Nordwesten Afrikas, grenzt im Norden an Ägypten, im Westen an Tschad unter anderem und hat auch Zugang zum Roten Meer. Mehr als 50 Millionen Menschen leben dort, also eigentlich, denn unfassbar viele sind wegen des Krieges auf der Flucht. Und da kommt sie ins Spiel.
Ich heiße Sarah Wimmeladama und ich arbeite seit Oktober 2023 für das UNHCR, also für das UN-Flüchtlingshilfswerk Sudan.
Sarahs Hauptaufgabe ist das Fundraising für die Hilfsprogramme im Sudan. Sie arbeitet aus Sicherheitsgründen von Nairobi in Kenia aus, hat aber natürlich Kontakt zu ihrem Team. Wann hat sie zuletzt mit denen gesprochen?
Vor einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde. Also ich bin jeden Tag mit meinen Kollegen in Kontakt. Und eigentlich sind 80% unserer Belegschaft sind im Sudan tätig. Die sind da, wo es aus Sicherheitsgründen möglich ist, Büros aufzumachen. Das sind meine Kollegen. Und wenn sie nicht hin zu ihren Büros kommen können, zum Beispiel im Westen, dann sind sie einfach in anderen Büros verlagert und arbeiten dort heraus. Und ich arbeite aus Nairobi, eben eigentlich mehr aus Platzmangel, aber auch Sicherheitsgründen. Ich gebe den Platz meinen Kollegen.
Und wenn du sagst, du hast vor einer halben Stunde zuletzt mit einem Kollegen gesprochen, was haben die dir berichtet?
Nichts Gutes. Sie haben vielleicht gehört, am Wochenende wurden 2 vertriebenen Camps, die im Westen, Zamzam und Abu Shouk, kamen unter Attacke, sind jetzt mehr als 400 Personen getötet worden. Darunter sind auch 9 humanitäre Helfer. Und es heißt auch sehr viele Kinder. 23 war die letzte Zahl. Also die Situation hat sich übers Wochenende im Westen wieder verschärft. Und das waren die Berichte, was machen wir, was können wir tun. Diese Attacken auf das Lager, auf dieses Camp, haben natürlich auch dazu geführt, dass viele Leute fliehen in die Stadt. Mhm. Und das ist in die Stadt El Fasher in Nord-Darfur. Diese Stadt ist jedoch auch seit fast einem Jahr belagert. Und die Situation dort war schon vor einer Woche und vor einem Jahr auch nicht gut. Also die Menschen müssen fliehen in Orte, wo es auch wenig gibt und wo es vielleicht auch nicht sicher ist.
Auch in den Flüchtlingslagern ist es also nicht sicher im Sudan. Sarah berichtet uns gleich noch ausführlicher, wie ihre Kolleginnen und Kollegen trotzdem versuchen zu helfen. Wir gehen jetzt aber erstmal einen Schritt zurück. Schauen uns an, was da überhaupt gerade im Sudan passiert. Unsere Korrespondentin für die Region ist Anna Osius und sie war vor wenigen Wochen dort.
Ich war im Februar im Sudan und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich in den Sudan gekommen bin. Wir haben es in den vergangenen Monaten und ja Jahren, muss man mittlerweile sagen, also seit Ausbruch des Krieges immer wieder probiert. Aber wir sind nie reingekommen und endlich im Februar hat es endlich geklappt.
Dieser Konflikt im Sudan, der schwelt schon ganz lange, hat sehr, sehr weit zurückreichende Wurzeln. Die haben unsere Deutschlandfunk-Kollegen im Podcast Der Rest ist Geschichte vor kurzem auch nochmal aufgedröselt. Den Link zur Folge packen wir euch in die Shownotes. Wir schauen mit Anna jetzt aber auf diese beiden letzten Kriegsjahre. Wer kämpft da gegeneinander?
Eigentlich ist es so banal, es kämpfen 2 Männer um die Macht im Land. Das heißt, auf der einen Seite steht Al-Burhan, das ist der Armeechef und de facto Machthaber des Landes. Und auf der anderen Seite steht sein ehemaliger Stellvertreter, der heißt Dagalo, wird auch Hemeti genannt. Und der befehligt eine wirklich grausame Miliz, die sogenannte RSF-Miliz. RSF steht für Rapid Support Forces. Und diese beiden Männer, die bekämpfen sich. Es ging bei der Auslöser des Krieges war, dass diese starke Miliz, die ungefähr gleich stark ist mit der nationalen Armee, sollte in die Armee integriert werden. Das wollte Hemeti nicht. Dann ist der Krieg ausgebrochen vor 2 Jahren. Und seitdem kämpfen diese Männer und richten mit ihrem Kampf wirklich ein ganzes Land in den Abgrund. Stürzen ja. Ein ganzes Land in den Abgrund.
Weil man muss sagen, die haben unglaublich viele Kräfte auch da, die da kämpfen, ne?
Genau, also beide Seiten sind etwa gleich stark und das ist das große Problem und die gehen ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung vor. Das heißt, es kommt zu heftigen Kämpfen in Wohngebieten, es wird gnadenlos aus der Luft bombardiert, auch wenn dabei sehr, sehr viele Zivilisten sterben und es geht diesen beiden Gruppen einfach nur noch um die Macht im Land und das koste, was es wolle.
Und wie wirkt sich das ganz konkret auf die Zivilbevölkerung aus? Der Sudan hat ja über 50 Millionen Einwohnerinnen.
Genau, es ist ein Riesenland und das große Problem ist einfach, dass es deswegen jetzt eine riesige humanitäre Katastrophe gibt. Das heißt, die Vereinten Nationen sprechen tatsächlich von der größten humanitären Katastrophe der Welt. Das heißt, es sind ganz, ganz viele Menschen auf der Flucht vor der Gewalt. Einige haben den Sudan verlassen, die meisten sind innerhalb des Landes auf der Flucht. Wir reden hier von etwa 12 Millionen Menschen. Man muss sich das mal vorstellen, das ist, als würden alle Einwohner aller deutschen Großstädte, Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt gleichzeitig auf die Flucht gehen. Mhm. Diese Menschen brauchen dringend Hilfe und nicht nur sie. Insgesamt ist etwa die Hälfte der sudanesischen Bevölkerung akut von Hunger bedroht. Da reden wir über etwa 25 Millionen Menschen.
Du hast mit Menschen in Port Sudan gesprochen. Das ist eine Hafenstadt ganz im Nordosten des Landes. Wie geht's den Menschen dort?
Den Menschen in Port Sudan geht es, den Vertriebenen geht es schlechter beim Vergleich zu dem, was sich sonst im Land abspielt, geht es ihnen noch halbwegs gut, weil sie wenigstens teilweise zumindest eine Unterkunft haben und sei es nur ein Zelt. Es wurden ganz viele Flächen freigeräumt, um sie zu einem Flüchtlingslager umzufunktionieren. Mhm. Beispielsweise war ich auf einem Schulhof, wo jetzt ganz viele Zelte stehen und hunderte Familien wohnen. Da habe ich beispielsweise mit Mohammed gesprochen, einem Vater, einem Familienvater, der geflohen ist.
Als der Krieg ausbrach, bin ich aus der Hauptstadt Khartoum geflohen. Unser Wohnviertel wurde wahllos mit Artillerie beschossen. Die meisten meiner Nachbarn wurden getötet. Es war schrecklich. Die Kommunikationsleitungen waren unterbrochen. Ich konnte niemanden erreichen. Also beschloss ich, dass wir fliehen.
Das Problem ist einfach, die Menschen sind erstmal geflohen vor der Gewalt. Sie suchen in Port Sudan Schutz. Diese Stadt ist vor den Kämpfen verschont geblieben. Mhm. Deswegen ist das jetzt auch sowas wie die provisorische Hauptstadt. Aber natürlich, den Menschen mangelt es total an einer Perspektive. Sie wissen nicht, ob und wann sie zurück nach Hause kommen. Sie hoffen natürlich sehr, dass sie zurück können in ihre Häuser. Aber für viele ist es auch eine große Ernüchterung. Da, wo die Kämpfe weitergezogen sind, wenn die Leute zurückkehren, dann stehen sie oft vor dem Nichts, weil die Häuser und alles völlig zerstört wurden.
Und du sagst jetzt in Port Sudan beispielsweise, da ist die Situation noch vergleichsweise besser als in anderen Teilen des Landes. Da gibt es ja unglaublich viele Berichte von vielen Zivilistinnen, Zivilisten, die getötet werden und die auch wirklich grausame Gewalt erfahren.
Genau, besonders schlimm ist die Situation tatsächlich im Westen des Landes, in einer Region, die heißt Darfur. Vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen, das ist eine Region, die schon vor vielen Jahren in den Nachrichten war, weil es da wirklich furchtbare Massaker an der Zivilbevölkerung gegeben hat. Wirklich ethnische Säuberung, also weil die arabischstämmige Bevölkerung gegen die afrikanische Stämmige vorgegangen ist. Und genau das wiederholt sich gerade. Also selbst UN-Vertreter sprechen von einer Art Völkermord, der sich da abzeichnet. Gerade diese RSF-Miliz geht wirklich grausam gegen die Zivilbevölkerung vor. Es kommt zu Massenerschießungen, Frauen werden vergewaltigt, Häuser werden ganze Dörfer werden niedergebrannt. Das spielt sich aktuell in Darfur ab. Gerade in den letzten Tagen wurde dort beispielsweise ein Flüchtlingslager, wo die Leute eh schon massiv leiden, weil sie nichts mehr zu essen haben, weil ihnen keiner hilft, wurde aus der Luft angegriffen von der RSF-Miliz und Berichten zufolge sollen wirklich hunderte Zivilisten getötet worden sein.
Jetzt spielen ja nicht nur diese beiden Armeen da eine Rolle, die gegeneinander kämpfen, ne? Sondern auch das Ausland. Wer mischt da mit und warum?
Genau, das ist das große Problem, dass ausländische Kräfte diesen Krieg unterstützen und damit auch immer weiter anheizen. Das heißt, auf der einen Seite der Militärchef Al-Burhan, der wird unterstützt beispielsweise von Saudi-Arabien und von Ägypten. Und auf der anderen Seite die RSF-Miliz, diese grausame Miliz, die wird unterstützt von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also wir kennen ja die Vereinigten Arabischen Emirate von diesen Glitzermetropolen, Dubai, Abu Dhabi, klingt eigentlich immer alles ganz toll, aber genau die finanzieren mit Geld und mit Waffenlieferungen diesen Hemeti, schlechter muss man sagen, Hemeti, der wirklich für grausame Menschenrechtsverbrechen verantwortlich ist. Dahinter steckt ein Interesse an den Bodenschätzen des Landes. Der Sudan ist eigentlich ein ganz reiches Land. Das klingt so absurd, weil wieso müssen so viele Millionen Menschen hungern in einem Land, was so reich sein könnte? Der Sudan hat einerseits einen sehr fruchtbaren Boden. Da hat beispielsweise Saudi-Arabien ein Interesse dran. Das heißt, man könnte dort wirklich im großen Stil Ackerbau betreiben und beispielsweise den Weizen oder den Reis dann Richtung Golf, was ja eine sehr trockene Wüstenregion ist, liefern, also Richtung Saudi-Arabien.
Und dann übers Rote Meer, ne? Der Zugang dazu.
Genau, das ist
halt
nicht geografisch.
Da.
Ja. Genau, das liegt geografisch ganz dicht beieinander. Vor allem aber geht es um Bodenschätze wie seltene Erden, Mineralien und vor allem aber Gold. Gold gibt es im Sudan, gibt viele Goldminen, die werden einige davon eben von der RSF kontrolliert. Und da haben die Vereinigten Arabischen Emirate und eben auch Russland ein großes Interesse dran. Und deswegen gelten sie als Unterstützer der RSF.
Gibt es irgendeine Perspektive auf ein baldiges Ende der Kampfhandlungen? Gibt es Friedensverhandlungen, Friedensbemühungen?
Leider nein, muss man sagen. Beide Seiten lassen nicht erkennen, dass sie bereit sind, den Krieg zu beenden. Jetzt ist es so aktuell, dass die nationale Armee hat einige Geländegewinne verzeichnen können. Sie hat beispielsweise die Hauptstadt Khartoum wieder eingenommen. Dort kommt es jetzt aber auch unter ihnen zu heftigen Menschenrechtsverbrechen, weil eben Leute jetzt zur Rache gezogen werden, die angeblich mit den Gegnern kooperiert haben und die werden einfach mal so erschossen und hingerichtet, haben die Vereinten Nationen jetzt gerade berichtet. Und eben die vertriebene RSF-Miliz, die breitet sich jetzt aber in anderen Teilen des Landes aus. Und der Anführer Hemeti hat jetzt nochmal betont, nein, er wäre nicht zu Verhandlungen bereit. Man könne mit ihm nur über die Waffe sprechen und man würde immer weiter kämpfen. Also das sieht wirklich nicht gut aus. Und Expertinnen und Experten befürchten sogar, dass es möglicherweise zu einer Teilung des Sudan kommen könnte.
Über 25 Millionen Menschen in einem Land, die hungern. Das ist einfach eine unvorstellbare Zahl und eine riesige Aufgabe. Sarah Wimala-Dama vom UN-Flüchtlingshilfswerk habt ihr ja am Anfang schon kurz gehört. Was machen Ihre Kolleginnen und Kollegen jetzt ganz konkret vor Ort?
Wir haben viele verschiedene, sagen wir mal, Bereiche. Natürlich ist da der Programmbereich und das ist rauszufinden, was sind die Bedürfnisse im Land und von den Menschen und was können wir bereitstellen. Und ja, also meine Kollegen müssen jetzt aus finanziellen Gründen und weil es ein bisschen mangelt an den Geldern, Prioritäten setzen und auf lebensrettende Maßnahmen konzentrieren. Und
das heißt konkret, was bedeutet lebensrettende Maßnahmen? Was macht ihr dann konkret?
Das heißt lebensrettende Medizin, Wasserversorgung, Lebensmittel und psychologische Versorgung, aber immer nur der erste Teil. Also wir haben da nicht genug Ressourcen, um alles durchzuführen bis zum Ende. Aber am Anfang der Krise und wenn Menschen zu uns kommen, müssen wir erste Hilfe leisten. Und es ist dann die erste Hilfe und so, weil jetzt müssen wir Leben retten.
Gerade geht es wirklich ums nackte Überleben, muss man ganz einfach sagen.
Genau.
Das heißt, ihr arbeitet dann in Flüchtlingsunterkünften, Flüchtlingscamps oder wo sind deine Kolleginnen und Kollegen eingesetzt?
Im Sudan gibt es ein bisschen eine Mischung von Flüchtlingscamps. Die sind vor allem im Osten. Das sind Flüchtlinge aus anderen Ländern, vorwiegend Südsudan, Äthiopien, Eritrea. Im Westen sind auch ein paar. Das ist dann eher Tschad und Zentralafrikanische Republik. Und die meisten Binnenvertriebene, also so ungefähr 9 Millionen Menschen, die sind eher in so informellen Gemeindegebäude oder offenen Plätzen untergekommen. Also weil sie flüchten, sie gehen, wo Platz ist. Vielleicht am Anfang gab es noch in den Gemeinden, wo sie hingeflüchtet sind, noch Unterkünfte oder sie konnten mit Freunden oder Verwandten wohnen. Aber das ist jetzt auch schon schwieriger geworden mit so vielen Menschen. Und sie sind oft in öffentlichen Plätzen oder in Schulgebäuden oder am Schulplatz oder so. Mhm. Also meine Kollegen gehen dann jeden Tag hin und unsere Partner auch und sehen nach der Lage, was sind die Bedürfnisse, was braucht man am eiligsten, was kann man schnell beschaffen, wem muss man helfen. Und es sind schwierige Entscheidungen, die wir treffen müssen, weil alle Menschen, die geflüchtet sind, haben alles verloren. Sie sind traumatisiert, sie haben viele schreckliche Sachen erlebt. Meine Kollegen sprechen nicht gerne davon, aber das müssen wir natürlich. Und es ist oft, also für mich auch persönlich, schwierig, diese Geschichten anzuhören, was erlebt wurde. Sie sehen, wie ihre Verwandten getötet werden oder ihre Freunde vergewaltigt. Einfach, es ist viel Trauma.
Wie schützen sich deine Kolleginnen und Kollegen vor Ort selber? Weil du hast es gesagt, ne? Es gab am Wochenende einen Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft. Es sind humanitäre Helfer dabei auch gestorben. Das ist ja dann für deine Kolleginnen auch wirklich Arbeiten unter Lebensgefahr, oder?
Ja, also es ist wirklich schwierig für sie. Die meisten unserer Kollegen sind nicht in diesen Gebieten, aus UN-Sicherheitsgründen. Ja. Aber unsere Partner arbeiten da. Mhm. Aber natürlich kennen sie die Personen und sind eben auch betroffen. Ich meine, die meiste unserer Belegschaft sind Sudaner. Hm. Sie mussten auch fliehen und ihre Familien sind vielleicht nicht mehr im Sudan. Sie sind jedoch zurückgekommen, um zu helfen. Und ich meine, solche Geschichten sind schwierig anzuhören. Und weil ich weiß, dass sie verstehen und sie sind selbst in dieser Situation. Und die brauchen dann auch irgendwie psychologische Unterstützung. Und man muss Gefühl haben, dass sie das auch nicht gut verkraften können, wenn ihre Kollegen oder ihre Freunde oder ihre Verwandtschaft nicht fliehen konnten aus dem Land oder in andere sichere Orte. Sie hatten Glück, sagen wir mal. Aber ja, es ist jeden Tag, muss man sowas hören.
Ja. Jetzt hört man immer wieder, ne, der Sudan sei eine vergessene oder auch ignorierte Krise. Wie zeigt sich das konkret beim Thema internationale Hilfe, finanzielle Hilfe?
Also Sudan ist schon seit mehreren Jahren in einer finanziellen Krise. Und die Situation ist halt, dass andere Krisen vielleicht mehr an den Medien sind, mehr im generellen Umlauf spricht man über Ukraine, über den Nahen Osten. Und da Sudan schon seit, ich würde sagen, 50 Jahren, aber man kann das auch auf die letzten 20 grenzen, immer wieder in irgendeiner Krise ist, ist es so ein bisschen wie, ja, da schon wieder und wir haben nicht und es bringt nichts. Und das macht meine Arbeit natürlich schwieriger. Es wird jeden Tag schlimmer. Das ist 2 Jahre lang, geht es schon. Und jeden Tag müssen viele, viele Menschen fliehen. Wir schätzen zwischen 15.000 und 20.000 pro Tag überall im Land. Hm. Es sind ein paar Orte, vorwiegend im Osten, wo es vielleicht nicht gerade Auseinandersetzungen gibt, Konflikt. Aber dann kommen andere Sachen dazu, wie zum Beispiel die Regenzeit fängt im Juli an. Es sind viele Leute auf engem Raum zusammen. Die Krankheiten wie Cholera, Masern, wirklich Krankheiten, die vermeidbar sind, sind Alltag für den Sudan. Und das jährlich. Und jetzt nach dem Konflikt ist das Gesundheitssystem praktisch auf Null. Und dann fehlt es überall und dann kommt man nicht mehr auf einen grünen Zweig, wie man so sagt. Man hilft immer nur und ist irgendwie, als ob man auf der Stelle rennt oder 2 Schritte vor und 5 zurück. Es ist manchmal wirklich schwierig.
Am Dienstag findet in London eine Sudan-Konferenz statt. Da wollen europäische Staaten zusammen mit der Afrikanischen Union über die Lage im Land beraten. Sarah sagt, sie hofft, dass da wieder ein bisschen Aufmerksamkeit entsteht. Es vielleicht auch finanzielle Hilfen geben wird. Ich habe unsere Korrespondentin Anna Osius zum Abschluss auch gefragt, was passieren müsste, damit es irgendeinen Fortschritt für die Menschen im Sudan gibt.
Vor allem müssten die internationalen Akteure aufhören, die Kriegsparteien zu unterstützen. Wenn das aufhören würde, dann würden Geld und Waffen den Kriegsparteien entzogen und dann würde sich hoffentlich dieser Krieg sehr schnell entscheiden oder wären die Kriegsparteien sehr schnell bereit zu Verhandlungen und natürlich ganz wichtig, dass internationale Hilfe ins Land kommt und auch im Land verteilt werden kann. Denn das ist ein großes Problem. Die Hilfe kommt zwar in Port Sudan im Hafen an, aber dann muss sie eben im Land verteilt werden. Der Sudan ist riesengroß, die Straßen sind nicht sicher. Teilweise werden auch Hilfskonvois angegriffen und deswegen kommt die Hilfe oft nicht bei den Leuten an, die es am dringendsten bräuchten. Ein großes weiteres Problem ist natürlich, dass dadurch, dass US-Präsident Trump angekündigt hat und auch umgesetzt hat, dass internationale Entwicklungshilfen gestrichen werden. Mhm. Das macht sich im Sudan massiv bemerkbar. Das heißt, die Leute haben wirklich große Sorge, dass ihnen nicht mehr geholfen wird, weil einfach die internationalen Mittel fehlen.
Das war Unboxing News für heute. Teilt die Folge gern mit FreundInnen, Familie. Abonniert den Podcast, dann verpasst ihr nichts. Das Team heute, Katja Vossenberg, Theresa Nehm, Mathis Dierkes, Alex Hart und ich, Rahel Klein. Und ich habe zum Abschluss noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Amnestie Deutschland von Cosmo. Es geht dabei um 5 Fälle, bei denen Menschen im Ausland schwerste Verbrechen begangen haben. Da geht es um Taten von Folter bis hin zum Völkermord. Und alle Fälle haben eine Gemeinsamkeit. Die mutmaßlichen Täter konnten sich nach Deutschland absetzen und sich hier nach Strafe entziehen. Wie das möglich ist und ob Deutschland ein sicherer Hafen für Kriegsverbrecher ist, das erfahrt ihr in Amnestie Deutschland. Findet den Podcast jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und den Link zum Podcast haben wir euch auch in die Shownotes gepackt. Und jetzt, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.